Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Heute beleuchten wir einen Deal, der in der vergangenen Woche die Fintech-Szene umgetrieben hat. Finib Connect, das heute Quist heißt, wurde nämlich verkauft. Dazu sprechen wir mit der CEO Nicola Breyer. Das Fintech galt lange als eines der ambitioniertesten Fintech-Projekte hierzulande, hinter dem die Firmenschmiede Finlieb stand. Das Ziel war es, einen großen Open-Banking-Player in Europa aufzubauen. Zu den Kunden zählen beispielsweise die Kreditplattform Aux Money oder die Bank Solaris. Nun wurde das Unternehmen an einen bislang eher unbekannten Player verkauft, der mehrere Fintechs zusammenführen will und damit viel vorhat. Über die Hintergründe des Deals und die großen Pläne geht es heute im Podcast. Nicht wundern, das Gespräch führt heute ein anderer Moderator, nämlich Lars Makull, der eingesprungen ist und eigentlich als Berater für Embedded Finance unterwegs ist. Er hat im Gründungsteam aber auch Figo mit aufgebaut, das später sich mit Finlieb Connect zusammengetan hat. Lars kennt die Open Banking Welt so gut wie nur wenige in Deutschland. Und deswegen jetzt viel Spaß mit dem Gespräch.
Hi Nicola, herzlich willkommen beim Finance Forward Podcast. Wie geht's dir?
Hallo Lars, mir geht's super. Vielen Dank, ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich mich auch. Ich springe hier heute für Kasper ein und ich freue mich, dass ich gerade bei einem meiner Lieblingsthemen, Open Banking, die Moderatorenrolle übernehmen darf. Und nicht nur das. Von 2014 bis 2019 war ich als Mitarbeiter von Figo, einem der Vorgängerfirmen von Quist, als Mitarbeiter aktiv und habe dort Open Banking in Deutschland mit aufgebaut und mitgestaltet. Du selber bist im Sommer letzten Jahres als CEO von Finib Connect, so hieß Quist noch bis vor kurzem, angefangen. Wie war dein erstes Jahr? Hast du es dir genauso vorgestellt?
Genau, jeden Tag. Jeder Tag war gleich und planbar. Nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber auf der anderen Seite waren das jetzt 16 sehr, sehr spannende Monate, in denen wir, glaube ich, viel, viel erreicht haben. In der Tat haben wir ganz andere Sachen machen dürfen, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir gehen in Growth und dass wir so nochmal in die Transformation gehen durften, war mir vorher nicht so klar.
Und mit Transformation meinst du bestimmt die Dinge, die wir dann am Ende auch alle von draußen mitbekommen haben. Wenn ich es mal kurz zusammenfassen darf. Ich glaube, gewisse Geschäftsteile wurden von euch abgestoßen und ihr habt euch fokussiert speziell auf verschiedenste Bereiche. Da kannst du gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ich glaube, das hat zu Entlassungen geführt. Management-Team wurde umgestellt und am Ende auch das neue Branding von Finlieb Connect zu Quist. Wie waren die ganzen Entscheidungen? Also von mag sicherlich einige harte Entscheidungen gewesen sein, aber von drinnen waren das klare, nachvollziehbare und einfache Entscheidungen?
Naja, wenn du neu in ein Unternehmen reinkommst und dann auch noch in die Führung des Unternehmens gehst, hast du ja immer so 90 bis 100 Tage. Und genau so sind wir da reingegangen. Ich habe mir zusammen mit dem neuen oder den existierenden Leadern in der Firma das Unternehmen genau angeguckt und wir haben immer den Mitarbeitern von Anfang an gesagt, erwartet Ende September von uns was. Und dann haben wir verschiedenste Workshops gemacht, haben alles analysiert, was wir analysieren konnten und haben uns dann vors Board gestellt und auch vor die Mitarbeiter und haben gesagt, pass auf, das haben wir gesehen, das sind die Entscheidungen, die wir treffen. Und das Wichtigste war letztendlich, und das ist das, was, glaube ich, das letzte Jahr geprägt hat, dem Unternehmen eine neue oder wieder eine wirkliche Identität zu geben, die es ja bei Figo in den Zeiten wirklich gab als Marke. Man wusste, wofür Figo stand. Das wusste man bei Finlieb Connect letztendlich nicht mehr so. Und das hat sich auch genau in diesen ersten Wochen und Monaten gezeigt, dass die Identität des Unternehmens, warum darf es uns eigentlich geben? Was ist unser Recht, im Markt mitzuspielen? Das war nicht mehr klar. Und das war letztendlich auch der Grund eigentlich, warum ich mich entschieden habe, zu dem Unternehmen zu kommen, weil ich ja auch, wie du weißt, die Open Banking Szene schon seit 2018, seit meinen PayPal-Zeiten begleite und ich immer fand, dass Finlieb Connect eine Daseinsberechtigung hat und dass man diesen Kern des Unternehmens wieder herauskitzeln muss. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Und dann haben wir im Weiteren die Leute nach diesem Plan, den wir verkündet haben, immer wieder abgeholt und haben gesagt, wir haben gesagt, wir machen das. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt machen wir das Nächste. Dann haben wir das gemacht. Und das schlägt sich jetzt auch in unserem Employee Engagement Score wieder nach. Ich glaube, das ist das, worauf ich wahrscheinlich am stolzesten bin nach den 16 Monaten, dass wir wirklich jetzt eine sehr engagierte, motivierte und positive Kultur im Unternehmen und Stimmung im Unternehmen haben.
Okay. Und speziell fokussiert auf die Geschäftsbereiche. Also vielleicht kannst du mal kurz sagen, was Quist heute an Services anbietet und vielleicht dann nochmal zum Vergleich, was hast du vorgefunden, als du im Sommer letzten Jahres angefangen bist?
Also ich hätte jetzt gerne ausnahmsweise meine PowerPoint-Slide da, aber die habe ich nicht. Quist geht davon aus, dass, oder ich gehe persönlich auch davon aus, dass wir uns in die Richtung einer Open Data Economy bewegen. Das heißt, ein Player, der relativ unstrukturierte, relativ schlechte Daten, und das sind momentan Open Banking Daten, nehmen kann, diese in eine verwertbare, regulierte, saubere Form bringen kann, das Consent Management gut tun kann, ist erstmal die Grundstufe dessen, was wir tun. Und dann darauf basierend haben wir natürlich auch sehr viele historisch wertvolle Daten. Und diese Daten sind da. Und wenn du dann smarte Algorithmen und letztendlich auch künstliche Intelligenz da drauf legst, kannst du letztendlich sehr, sehr viele Fragen beantworten, die Kundenprobleme lösen. Und heute macht Quist drei Sachen. Wir helfen Kunden, mehr Geld zu verdienen. Wir helfen zu automatisieren und wir helfen unseren Kunden, Risiko zu minimieren. Und das ist letztendlich alles möglich, indem wir sagen, wir machen, ihr müsst euch um nichts kümmern letztendlich. Wir helfen euch, komplexe Sachen, nämlich genau diesen ganzen Datenkram, einfach zu gestalten. Und das machen wir halt nicht nur für Banken. Und bei Banken ist unser Geschäftsmodell ja weiterhin sehr stark, aber ein bisschen anders. Sondern wir machen das inzwischen sehr, sehr stark auch im Bereich E-Commerce, Retail, PropTech. Und wir arbeiten auch verstärkt mit Identity-Firmen zusammen, sowie mit PSPs und Payment-Firmen.
Okay.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Aber in konkreten Services heißt das, glaube ich, so wie ich das verstehe, ist das eine Open-Banking-Schnittstelle, die ihr Banken und Nichtbanken anbietet und auch weiterhin den Kontowechsel-Service, der, glaube ich, damals von Finreach gebaut wurde und dann ja in die Finleap-Connect-Fusion mit eingegeben wurde.
Wir konzentrieren uns verstärkt auf das ganze Thema Datenservices auf Basis von Open-Banking-Daten. Wir verkaufen also, wie du sagst, nicht letztendlich die Schnittstelle als reine Konnektivität, das machen andere, sondern wir bauen darauf so eine Microservices oder wie du es nennen willst, oder wir beantworten Fragen, wie zum Beispiel, kann sich dieser Kunde dieses Produkt im Buy Now Pay Later Bereich leisten? Und das sind so Affordability-Checks, wir machen De-Risking im Lending, und so weiter und so fort. Und also, dass wir wirklich die Konnektivität als solches verkaufen, das ist sehr, sehr selten und das beruht eher auf der Vergangenheit. Wir haben gemerkt, dass Leute mit diesen ganzen Daten, die wir ihnen geben müssten, in diesem Bereich gar nicht so viel anfangen können. Und dass sie wollen, dass wir eben diesen Schritt nach oben gehen und die Wertschöpfungskette verlängern und genau diese Dienstleistung selber anbieten. Und das tun wir. Und der Kontowechseldienst ist eine interessante Geschichte. Der Stand, den haben wir uns sehr genau angeguckt, aber wir haben ganz, ganz tolle Kunden in dem Bereich und haben uns entschlossen, den weiterzuführen, obwohl er natürlich im Bereich eines, weißt du, sauberen Investor-Ready-SaaS-Players ja nicht ganz das darstellt, weil du ja einen gewissen operativen Aufwand dafür fahren musst. Aber der hat weiterhin absolut seine Berechtigung bei uns und wir haben ein tolles Team, was daran arbeitet. Das ist ein profitables Produkt. Und es macht Spaß, da auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Wenn du jetzt darüber redest, was sexier ist, sind das Datendienstleistungen oder ist es der Kontowechseldienst? Ne? Ist, glaube ich, die Antwort relativ klar. Aber es ist ein absolut Produkt aus der Vergangenheit, was weiterhin absolut seine Daseinsberechtigung und seinen Platz in unserer P&L hat.
Okay. Ich vermute mal gerade auch deine Historie, weil du hast ja schon gesagt, du warst vorher bei OpsoPay, warst quasi dort einer der Konsumenten von Banking-APIs und musstest genau diese Fragen beantworten auf Basis von Rohdaten, wie wir so schön sagen, auf Kontotransaktionen, Kontostände, gewisse Entscheidungen treffen. So wie ich es verstanden habe, möchte oder bietet Quiz-Services an, die diese Funktion für Kunden sogar noch stärker übernehmen. Das heißt, man muss sich nicht so sehr mit den Rohdaten herumschlagen, sondern kann konkret gewisse, keine Ahnung, Fragen stellen oder antworten. Halten. Ist dieser Schritt, klingt von draußen betrachtet irgendwie relativ sinnvoll, relativ logisch, aber war der primär getrieben von einem Kundenbedürfnis, den ihr im Markt gesehen habt, oder war das vielleicht sogar von euch auch gewollt, weil es euch die Möglichkeit gibt, stärker von Wettbewerbern zu differenzieren und halt nicht einer, wie du schon gesagt hast, einer von vielen Open Banking Anbietern zu sein, sondern eher in diesem Umfeld zu agieren?
Der Schritt zu Quist war ja sehr bewusst gewählt worden. Und bitte lass uns nicht darüber reden, wie wir auf diesen Namen gekommen sind. Das hat sehr viel mit Registrierbarkeit und Domains und so weiter zu tun. Aber es ist wirklich geprägt davon worden, von einer Suche nach der Identität, wie ich gesagt habe. Und wir haben uns sehr mit dem Markt beschäftigt, sehr damit beschäftigt, was können wir denn aus unseren eigenen Fähigkeiten und Mitteln leisten. Und wir haben uns ganz bewusst gegen den Payment-Bereich entschieden. Mhm. Da gibt es sehr viele Player, das weißt du am besten. Die sind zum Teil gut gefundet gewesen. Wir haben natürlich weiterhin den PIS-Dienst, den wir auch anbieten und wo wir auch aktive Kunden haben. Der läuft auch weiter. Und wir werden den auch immer weiter verbessern. Aber wir sind jetzt ganz bewusst nicht in den Bereich von Account-to-Account-Payments und weiteren gegangen. Okay. Das ist ein anderes Geschäftsmodell, sondern auch mit dem Gespräch mit Investoren haben wir uns dazu entschieden, dass wir glauben, dass die Wertigkeit im Unternehmen und auch die Margen im Bereich Daten und Datengeschäft sind und dass wir eben diese Zweiseitigkeit akzeptieren, dass wir sowohl die Konnektivität haben, das heißt, wir wissen ganz genau, was wir bekommen können an Daten, mhm, auch noch mit unseren ganz beliebten alten Technologien, deswegen auch sehr, sehr stark in unseren lokalen Kernmärkten. Aber dass wir eben diesen Mehrwert dieser Datendienstleistung zusätzlich nicht nur liefern müssen, sondern auch können. Und damit, wir haben uns sehr, sehr viel damit beschäftigt, sollten wir das lizenzierte Geschäft weiter ausbauen oder nicht, und haben uns, mhm, letztendlich sehr dafür entschieden, weil wir glauben, dass auch unsere Historie als langjährig BaFin-lizenziertes Unternehmen uns oft dafür gut aufstellt, mit Unternehmen, die nicht im regulierten Bereich agieren, zwar nicht als Payment Open Banking Provider, aber eben als Daten Provider oder Entscheidungshelfer sozusagen. Wir sind ein absoluter Enabler, der auf Daten fußt und damit anderen Leuten ihr Geschäft einfacher macht. Und wir glauben, dass wir da eine Daseinsberechtigung haben und wir sehen das im Markt. Und das ist auch ein Teil der Transformation gewesen, dass wir eben in ganz andere Sektoren und Industrie-Verticals eintreten.
Okay, interessant. Also es klingt für mich schon danach, ob ihr sehr, sehr viel Zeit darüber nachgedacht habt, wie gesagt, in den ersten 90 bis 100 Tagen sehr stark überlegt habt, wo euer Platz sein kann. Ich glaube, gerade im Marktumfeld gibt es viele Firmen, die sich stark auf den Payment-Bereich fokussiert haben oder fokussieren wollen. Das scheint für euch ein Bereich sein, den ihr im Zweifel auch machen würdet, aber jetzt nicht euer Fokus sein soll. Ihr hattet vor wenigen Tagen noch eine sehr große News bekannt gegeben, und zwar, dass ihr verkauft wurdet oder übernommen wurdet von Crestor Hill, einem polnischen Investor, die wiederum auch eine Tochter in Amsterdam haben mit dem Namen Finch Capital. Ich glaube, für mich persönlich, aber ich glaube auch generell im Marktumfeld, waren das jetzt beides Namen, die den meisten hier nicht so wirklich geläufig gewesen sind in Fintech Deutschland. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was da genau passiert ist, wie es dazu gekommen ist und was eure, also gerade Quist, die Motivation aus diesem Deal heraus ist?
Sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich damit auch vielleicht ein bisschen Klarheit im Markt bringen kann. Also der Hauptinvestor ist in der Tat Finch Capital. Finch Capital ist ein frühphasiger PE, wenn du das so möchtest. Finch ist sehr bekannt eigentlich im europäischen und im internationalen Fintech-Umfeld und sitzen in Amsterdam, aber auch in London. Wir sind seit ungefähr einem guten Jahr mit Finch in nicht nur Gesprächen, sondern dann eben auch in dem Investment. Wie du weißt, die BaFin muss alle Investments, die über eine bestimmte Größe hinausgehen, in ein Inhaberkontrollverfahren geben, das KYC der BaFin. Und das dauert sehr lange. Aber auch die Vorbereitung der Dokumente, die bei der BaFin einzureichen sind, auf Deutsch. Mhm. Das braucht auch seine Zeit. Das heißt, für uns ist die News, dass wir Finch Capital als neuen Investor haben, nicht neu. Und wir haben auch über eine erste Investition, die unter diesem Limit geblieben ist, bereits finanzielle Mittel von Finch Capital in diesem Jahr erhalten. Das heißt, wir haben uns natürlich jetzt auch in diesem Jahr schon sehr eng mit Ihnen abgestimmt. Und die Konstruktion mit Crestor Hill basiert auf der Ansicht von Finch und auch der Art des Operating Models von Finch, dass sie eine Art Holding schaffen für ihre Investitionen, unter der sie dann ihre Buy-and-Build-Strategie durchführen. Und diese Holding heißt Crestor Hill. Das heißt, alle existierenden Shareholder, auch FinDeep, auch SBI, auch IVC, sind zunächst in diese Holding gelangt. Und dann hat Finch in diese Holding investiert. Und dann hat diese Holding Indigit gekauft. Das heißt, wir sind im Moment die Shareholder, die existent waren bei Quist oder FinLeap Connect. Jetzt sitzen die alle in der Holding. Und diese Holding hat zwei Firmen in kompletter Übernahme. Und das ist einmal Quist und das ist einmal Indigit. Das heißt, wir sind jetzt Schwesterunternehmen in einer Gruppe. Bisschen kompliziert, habe ich in meinem LinkedIn-Post auch geschrieben.
Ich hab's gelesen. Und ich möchte auf die Konstellation mit Indigit gleich auch nochmal eingehen. Aber davor noch eine Frage. Vielleicht kannst du da ein bisschen genauer zu sagen, wie der Prozess im letzten Jahr mit Finch Capital gewesen ist. Als ihr mit denen die Gespräche begonnen habt oder euch kennengelernt habt, war da schon das, was wir jetzt vor ein paar Tagen gelesen haben, so irgendwie das erklärte Ziel von allen Seiten? Wart ihr vielleicht sogar zuvor in so einem sogenannten Verkaufsprozess? Also habt euch noch Optionen umgeschaut? Wie war eure persönliche Situation und Journey mit dem Investor?
Die Situation war ganz eindeutig so, dass wir weitere Finanzmittel benötigt haben. Das Unternehmen war zwar durch sehr eingreifende Mittel und Marco, unser CFO und ich haben uns auch sehr darum gekümmert, dass wir ein betriebswirtschaftlich ausgerichtetes Unternehmen werden und sind und führen das auch jetzt mit gewissem Stolz sehr, sehr klar. Aber es war klar, dass wir einfach noch weitere Geldmittel brauchten. Und insofern waren wir in einer Series B-Runde im letzten Herbst. Und Finch Capital war mit Abstand der Investor, der gesagt hat, wir glauben an den europäischen Open Banking Markt. Wir glauben daran, dass es hier Gewinner geben wird, die über eine gewisse Zeit, und ich glaube, darüber werden wir auch noch in unserem Ausblick ein bisschen sprechen, hier über Skalierung und eine gewisse Zeit führende Player in diesem Markt bauen können. Und das wird nicht nur durch organisches Wachstum gehen können, sondern auch über Konsolidierung. Und das ist ihre Wette. Und sie haben bestimmte Sektoren, auf die sie wetten. Und Open Banking ist einer davon. Und von Anfang an war es klar, dass sie mutig sind, dass sie an uns als Team geglaubt haben, dass sie uns vertraut haben. Sie haben mit sehr vielen Kunden gesprochen, und auch bereit waren, einfach von der zeitlichen Relevanz auch dann zu sagen, wir machen das jetzt.
Und für euch war dann schon klar, als ihr euch in die Gespräche stärker eingelassen habt, dass am Ende eine größere Übernahme das Ergebnis sein wird und jetzt nicht eine normale Series B bleiben wird.
Wir haben ja einen sehr, sehr starken Unterstützer in unserem existenten und historischen Investor FinLeap. Aber wir wissen auch alle, dass FinLeap in der Konstellation, in der es einmal war, nicht mehr existiert. Und damit auch die Finanzmittel, die FinLeap für die Unterstützung ihres Portfolios haben, begrenzt sind. Und so ist das auch dann gewesen aufgrund der Eigentümeranteile von SBI und IVC, die ja beide eher Follower-Investoren sind. Und es brauchte also einen neuen Lead. Und damit war es relativ klar, dass du entweder in die Richtung Stratege gehen musst. Und Strategen sind manchmal nicht so schnell in ihren Entscheidungen. Oder eben in jemanden, der sagt, wir glauben hier sehr daran und wir haben aber auch einen bestimmten Plan. Also das war auch jemand, der sich auskennen musste. Das heißt, konnte kein reiner Investor sagen, der sagt, ja, das ist eine Runde, ich nehme x Prozent für den Preis. Sondern das musste jemand sein, der sich engagiert, investiert und auch mitdenkt. Und das war relativ schnell klar, dass da Finch Capital für uns ein sehr starker Partner sein könnte.
Okay, spannend.
Und das jetzt, dass zu dieser Konstellation und auch zu diesem Zeitpunkt gekommen ist, dass wir auch Indigit in die Gruppe bringen konnten, das war natürlich vor einem Jahr noch nicht ganz klar, aber dass es andere Unternehmen geben würde. Und wir haben seit Januar dann sehr eng mit Finch Capital auch an möglichen Partnern gearbeitet und durften uns da auch sehr einbringen. Das war von vornherein ganz klar.
Okay, das klingt sehr interessant. Und jetzt genau, jetzt nochmal stärker fokussiert auf die Übernahme von Endigit, wie du schon erwähnt hast. Finch Capital hat die Mehrheit an Quist übernommen, aber dann auch an Endigit. Wenn ich es mal so ganz einfach beschreiben darf, ihr als Quist ermöglicht es Banken und anderen Firmen auf Bankkonten zuzugreifen und dann gewisse Services anzubieten. Endigit für mich persönlich sehr stark auf der Seite der Banken aktiv, hilft Banken dabei, eher diese notwendigen APIs anzubieten. Also natürlich mit PSD2 Compliance, aber und zwar vielleicht sogar noch andere Funktionen und Services. Was glaubst du, ist genau die Motivation, genau ein Quist und Endigit zusammen zu akquirieren? Also was sind die Vorteile, diese beiden Firmen im Portfolio zu haben?
Diese Frage habe ich mich tatsächlich auch mit beschäftigt, als wir zunächst mal uns kennenlernen durften, und wir waren auch sehr, sehr stark in den Due Diligence Prozess engagiert. Und über diese Phase ist meine Begeisterung ehrlich gesagt gewachsen, und sie ist heute sehr groß. Warum? Ich glaube, dass wir die Stärken von Endigit in der Entwicklung hin zu PSD3, PSR und FIDA wahnsinnig gut gebrauchen können, und dass hier eine zweite Welle des Wachstums aus diesem Bereich kommen wird, weil immer mehr Geldinstitute, die bis heute zum Teil oder Kontentypen nicht anbieten mussten, oder auch Geldinstitute, die sich generell nicht mit dem Thema API Verfügbarkeit beschäftigen mussten oder auch damit kein Geld verdienen konnten, jetzt auch mit Premium APIs und anderen verstärkt in diesen Bereich gehen wird. Ich glaube also an eine weitere Welle der Nachfrage in diesem Bereich von Banken, mit denen wir möglicherweise heute nicht zusammenarbeiten, weil sie einfach weil sie einfach bis jetzt selber in dem Bereich Open Banking gar nicht so tätig waren. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Ich glaube auch, dass wir intern sehr, sehr davon profitieren können, was für Fähigkeiten Endigit auf der Technologieseite haben, um einfach selber besser zu werden. Ich glaube, da gibt es Effizienzgewinne. Und dann ist es so, dass wir zwei Märkte haben auf beiden Unternehmen, die wir generell gegenseitig noch nicht ausnutzen. Wir sind jetzt schon in Gesprächen mit Kunden von Endigit in der Schweiz. Ein bisschen schwieriger Markt, aber es sieht so aus, als ob wir da relativ schnell auch unsere Dienstleistungen im Schweizer Markt anbieten können. Und wir sind jetzt auch schon Gespräche mit unserem sehr starken Markt. Ich glaube, das ist gar nicht so bekannt, dass wir in Spanien Marktführer sind. Und da ist die API-Landschaft, wenn wir uns in Deutschland beschweren, nicht vergleichbar. Sie ist schrecklich. Und da sind jetzt viele Banken, die sagen, hey, PSD2 überspringen wir fast mal. Wir gehen jetzt auf PSD3. Und da ist die Resonanz, dass wir jetzt auch solche Dienstleistungen anbieten können, einfach sehr positiv. Ich glaube, das sind schon mal die Gründe. Und dann passen diese beiden Unternehmen, die beide sehr, sehr, sehr inzwischen auch kommerziell sehr gut geführt wurden, strukturell einfach auch noch ganz gut zusammen, sodass wir keine Technologieintegration durchführen müssen. Das ist hier keine Kostensenkungsoption wirklich, sondern es ist eine Kooperation und wirklich die Wette auf mehr Umsatz. Und das macht natürlich dann, wenn du ein Unternehmen führst, ehrlich gesagt dann auch mehr Spaß, als wenn du like for like zusammenführst. Wieder zwei Plattformen. Wir haben, ich glaube, 7 Integrationen hinter uns, wenn du die nächste Integration machen musst. Sondern wir gehen hier wirklich auf Growth. Und das das Feedback von den Kunden von beiden Seiten, wir haben die Kunden vor unserer News informiert, das war sehr positiv. Das war das Feedback ging in Richtung Glaubwürdigkeit, ne? Also super, ihr holt euch gegenseitig weitere Kompetenzen. Das heißt, wir glauben euch dann noch mehr, dass ihr das könnt, was ihr macht.
Du hast in den letzten Antworten, aber auch zu Beginn des Podcasts schon verschiedenste Begriffe erwähnt, die ich gerne mal stärker einsteigen möchte. PSD3 hast du jetzt schon mehrfach erwähnt. Ich glaube, Open Finance kann man da auch dazu zählen. Ich glaube, generell beschreibst du damit den Trend, dass wir die PSD2, die im Zweifel Zahlungsverkehrskonten, einfache Girokonten, ganz platt ausgedrückt, zugänglich machen, aber jetzt auch den Trend sehen, dass das weitere Finanzkonten und vielleicht sogar nicht nur Finanzkonten, sondern auch ganz andere Datenquellen per API verfügbar sind. Und wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dann ist das, was ihr mit Quist enabled, also diesen Zugriff auf diese Daten und da irgendwie einfache Entscheidungen zu treffen, und Endigit auf der anderen Seite den Banken dabei helfen kann, den Anbietern helfen kann, diese Infrastruktur aufzusetzen. Die Kombination von Quist und Endigit wird es vor allem sein, dass ihr euch im gegenseitigen Sales-Prozessen, Partnerschaften unterstützen wollt. Oder gibt es auch eine Überlegung, produktseitig stärker zusammenzuarbeiten?
Die gibt es auf jeden Fall, Lars. Wir sind zwar separat geführte Unternehmen, das ist auch sinnvoll, weil eins wir reguliert ist und eins nicht. Mhm. Aber natürlich kannst du innerhalb einer 100%igen geführten Gruppe genau diese Sales- und Marketing-Partnerschaft sehr eng führen. Und das ist auch schon im Gange. Wir haben angefangen und werden uns da sehr eng aufstellen, natürlich geschäftlich und vertraglich sauber. Aber natürlich gibt es einen Bereich, den habe ich noch nicht angesprochen und vielen Dank für diese Erinnerung, den wir gemeinsam entwickeln werden. Und das ist das ganze Thema Smart Landing. Endigit hat heute große und ganz, ganz tolle Kunden im Bereich Automotive und führt hier die Kreditvergabe für Autokäufe. Und wir können mit unseren Risikoparametern, die wir entwickelt haben, und das ist ein Produkt, was jetzt langsam in den Markt kommt, natürlich diesen Prozess stark unterstützen und dann nicht nur eventuell eine Bank hinten anschließen, sondern unterschiedliche Banken mit unterschiedlichen Risikoprofilen. Das heißt, du kannst letztendlich einen Smart Lending Marktplatz aufbauen, der für Produkte über einen gewissen Kaufwert interessant wird. Und ob das Autos sind oder Uhren oder Kunst oder verschiedene Dinge, sei dahingestellt. Aber das ist ein Bereich, den wir übrigens heute Nachmittag in einem Workshop stark ausbauen werden und wo wir auch gemeinsam in die Produktentwicklung gehen.
Und das vermute ich jetzt auch mal, ist vielleicht auch einer der Punkte, den du zuvor gesagt hast, Dinge, die dich noch begeisterter gemacht haben über die Zusammenarbeit mit Endigit, weil es solche Use Cases in solchen Areas noch beflügelt.
Das ist in der Tat so. Das hat man, wenn man Endigit als Player, wie wir alle beide gesagt haben, eher auf der Zusammenarbeit mit Banken kennt, so nicht vermutet hat. Und auch das war für mich eine tolle Entdeckung. Was natürlich auch einen gewissen Innovationsgeist mitbringt. Und das ist das, was mir natürlich Spaß macht, weil genau das ist ja das, was wir im letzten guten Jahr bei Quist versucht haben, auch wieder ins Unternehmen zu bringen.
Okay. Und ist dann eine richtige, in Anführungszeichen, Fusion von Endigit und Quist auch ein Thema? Also die beiden Firmen zusammenzubringen?
Wie gesagt, wir sind jetzt beide in einer Gruppe als Schwesterunternehmen. Es gibt keine signifikanten Kosten, Opportunities, die Unternehmen formell zusammenzulegen. Mhm. Und insofern sind wir da, glaube ich, auch unter der Führung von Matt, der die Gruppe als CEO führen wird, entspannt. Und ich glaube, es macht sehr viel Sinn, auch unser Unternehmen anzugucken und zu sagen, was hält man unter dem regulatorischen Schirm und was kann man eventuell auch von diesem regulatorischen Schirm befreien. Das heißt, wir werden irgendwann im nächsten Jahr wahrscheinlich sehr stark gemeinsam in welcher Form auch immer auftreten am Markt, uns gegenseitig unterstützen. Mhm. Aber wir werden uns sehr, sehr genau angucken, welche der Firmen die Regulatorik behält, welche der Firmen vielleicht das nicht tut. Und es macht eventuell total Sinn, das überhaupt nicht in eine Firma, wenn du jetzt wirklich die Rechtsform ansprichst, zu überführen. Aber wir werden natürlich immer mehr als ein Team agieren und am Markt auftreten.
Okay, verstehe.
Aber ob wir jetzt, weißt du, wir haben auch zwei Marken. Die eine haben wir neu eingeführt. Endigit gibt es sehr lange. Die ist im Bereich bestimmter Banken auch sehr bekannt. Das müssen wir uns ganz, ganz vorsichtig angucken. Und die Zeit bekommen wir auch. Und das ist was man auch nicht von heute auf morgen tut.
Okay, verstehe.
Wichtig ist, dass wir zusammen agieren können. Alles andere wird sich zeigen.
Du hast jetzt schon beschrieben, wie zukünftige Produkte oder Zusammenarbeit zwischen euch und Endigit aussehen kann. Heißt jetzt für euch die neue Heimat bei Finch Capital auch für euch, dass ihr drüber nachdenkt, neue Geschäftsfelder zu öffnen, also jetzt unabhängig von Endigit? Also habt ihr vor, noch weitere Produkte zu entwickeln, in weitere Länder zu expandieren? Du hast, glaube ich, angesprochen, in Spanien seid ihr aktiv, also Deutschland, Spanien heute. Gibt's Expansionspläne oder andere Themen, die vielleicht pur Quist-Wachstum gehen?
Danke für die Frage. Wir haben entdeckt, dass wir in unseren Kernmärkten, die haben wir zusammen als Gruppe Deutschland, Österreich, Schweiz, endlich dürfen wir die Schweiz mit dazu zählen, Portugal und Spanien, fünf Länder, in denen wir weiteren Wachstum treiben können. Wir haben natürlich Konnektivität über diese Länder hinaus, die sich aus dem Bedarf von bestimmten Use Cases oder Kunden ergeben. Und wir werden uns sehr genau angucken, in welche weiteren europäischen Länder wir gehen. Wir sehen derzeit eher die Möglichkeit, in weitere Industriezweige mit weiteren Produkten in unseren Kernmärkten zu gehen. Das ist zumindest für 2024 geplant. Und alles andere ist natürlich dann irgendwann auch eine Frage von weiteren Investitionsmitteln. Wir wollen, glaube ich, generell einfach einen sehr, sehr guten, soliden Job für unsere Kunden tun. Und da gibt's viel, viel, viele Dinge, die wir noch machen können. Mhm. Und jetzt zu sagen, die Abdeckung, ich glaube, wir haben das auch in der letzten Zeit jetzt gelesen, die Abdeckung, jetzt wirklich andere Kunden in anderen europäischen Ländern zu bedienen, die ist nicht zwingend. Ja, das ist eine Option. Und da ist dann halt die Frage, ist das ein organisches Wachstum oder ist das ein weiteres künftiges zu denkendes Akquisitionsszenario? Ich glaube, das ist was, mit dem wir uns in 2024 beschäftigen werden. Aber unser Fokus liegt ganz klar darin, die Mehrwerte aus der Zusammenarbeit mit Digit, aber auch aus dem anzustoßen, was wir weiterentwickeln. Und um das nochmal vielleicht ein bisschen auszuweiten. Ich habe gesagt, wir gehen in das Feld, wir wollen unseren Kunden helfen, mehr Geld zu verdienen. Das geht ganz klar in Richtung ein bisschen von dem, was ich sowohl als PayPal als auch von OptiPay mitgebracht habe, nämlich, dass wir nennen das intern Sales Trigger, also sehr viel mehr in dem Bereich One-to-One-Marketing weiter reinzugehen. Das ganze Thema Automatisierung. Wir können sehr viele Prozesse bei unseren Kunden noch besser unterstützen und das ganze Thema Risk Factors und Risikominimierung. Das heißt, den Weg, den wir eingeschlagen haben, wollen wir einfach solide weitergehen. Jetzt noch ein bisschen mehr Power von der anderen Seite. Und dann eben, du hast es angesprochen, mein Glaube geht wirklich in eine Open Data Economy. Das wird in Europa ein bisschen länger dauern als in anderen Ländern wie Australien und Neuseeland. Mhm. Aber wir werden irgendwann ein Digital Wallet haben, in dem wir nicht nur unsere Karten haben, sondern auch unsere Daten und genau sehen können, welche Daten wir mit wem teilen, für welchen Mehrwert. Und daran glaube ich, das heißt, das ist auch der Weg, den wir weiter einschlagen werden.
Okay, verstehe. Nicola, abschließende Frage zu dem Deal und der Zusammenarbeit mit N-Digit. Du hast im Podcast vorher schon erwähnt, dass ihr zu Beginn der Gespräche oder der Zusammenarbeit mit Finch Capital eine Finanzspritze erhalten habt. Jetzt soll wahrscheinlich vermutlich das Ziel sein, Richtung Profitabilität zu gehen. Ich glaube, das war schon vorher mal das Ziel von euch in vorherigen Funding-Runden. Jetzt Frage von mir. Wie seht ihr euch derzeit aufgestellt in Bezug auf das Ziel Profitabilität? Könnt ihr das zeitnah erreichen? Was muss eventuell geschehen, dass ihr das erreichen könnt?
Als Geschäftsführer ist Profitabilität das, was du dir am meisten wünschst, weil es dir Unabhängigkeit bedeutet, ne? Also insofern bin ich ein großer Fan davon, unser Unternehmen so schnell wie möglich in die Profitabilität zu bringen. Auf der anderen Seite geht das dann manchmal gegen das, was du tun musst, um innovativ am Markt unterwegs zu sein. Das heißt, unser ganz erklärtes Ziel ist es, unser Kerngeschäft Anfang nächsten Jahres oder in den ersten ein, zwei Quartalen profitabel zu gestalten. Aber natürlich wollen wir auch weiter in Innovation investieren. Das heißt, wir werden da auch in Absprache mit den Gesellschaftern Entscheidungen treffen, ob wir die Firma als solches in die Profitabilität bringen oder nicht. Aber hier sind ganz klar Kern-KPIs gefordert, die wir jetzt haben. Wir können dir auf Produkt- und Kundenbasis heute sagen, wo die Profitabilität steht. Das ist alles etwas, was auch der CFO, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, Marco Jostes, auch mit mir zusammen eingeführt hat, dass wir einen viel klareren betriebswirtschaftlichen Blick auf das Unternehmen haben. Und das ist wichtig, ne? Also, dass wir sagen können, hey, wir könnten die Firma als solches profitabel führen. Dann müssten wir vielleicht Abstriche machen von Wachstum oder beziehungsweise Innovation. Und dann ist es ein Steuerungselement. Und ich glaube, in diese Situation werden wir im nächsten Jahr kommen. Und bei N-Digit ist es so, dass sie immer schon sehr nah an der Profitabilität gelaufen sind. Und ich glaube, zusammen wird die N-Digit dann auch im nächsten Jahr als Gesamtunternehmen profitabel.
Okay, interessant. Jetzt im nächsten Teil möchte ich ein bisschen über die Wettbewerbssituation sprechen von Quest. Und bevor wir uns den lokalen Wettbewerb hier in Deutschland anschauen, erstmal der Blick vielleicht nach außerhalb in Europa. Und wir haben über das Thema schon kurz vorher gesprochen. Wenn wir in Deutschland, ich zurückblicke damals zu Beginn in der Open Banking Entwicklung in Deutschland, haben wir immer sehr stark beschrieben, wie Dinge, wie Infrastruktur, die schon vorhanden war, wie HBCI zum Beispiel, uns helfen kann, in Deutschland einen Vorsprung zu haben in der Entwicklung von Open Banking und Deutschland vielleicht sogar im europäischen Ausland so ein bisschen der First Mover sein kann, was Open Banking angeht. Wir sehen jetzt in den letzten Monaten oder auch Jahren, dass natürlich auch andere Länder, gerade UK mit weiterer Regulatorik und weiteren Produkten, doch einiges an Fahrt aufgenommen hat und im Zweifel vielleicht sogar schon Deutschland überholt hat. Wie siehst du generell den Open Bank, den deutschen Open Banking Markt verglichen mit der ausländischen Konkurrenz?
Ich finde diese Frage total toll. Ich war nämlich auf, glaube ich, einer der besten Konferenzen, der ich je war, auf der Open Banking Expo in London. Und es ist ganz klar so, dass die Kollaboration der Banken schon vor der Einführung von PSD2 in UK an einem Open Banking Standard massiv dazu beigetragen hat, dass die Situation in England eine ganz andere ist. Du hast einfach eine ganz andere Industrie. Es macht total Spaß zu sehen, was es da für Use Cases gibt. Das ist eine tolle Dynamik. Die Leute arbeiten alle zusammen oder alle. Es ist natürlich auch gesunde Konkurrenz, aber da gibt es schon so eine eher so eine Community, wo ich immer das Gefühl habe, in Deutschland ist immer dieses, der eine gönnt dem anderen nichts. Ne? Und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir eigentlich hier alle zusammenarbeiten müssen und zusammenhalten müssen. Denn das, was wir hier versuchen zu erschaffen, ist halt nichts, was wir alleine aus Fintech-Sicht schaffen können. Wir brauchen den Regulator, wir brauchen die Banken, wir brauchen die Regierung und wir brauchen das weitere E-Commerce-Umfeld, um hier wirklich ein etwas aufzubauen, was dem Kunden letztendlich, dem Endkunden Mehrwert bringt. Und da sehe ich in UK in der Tat ein etwas anderes Umfeld. Mhm. Auf der anderen Seite, durch diesen Open Banking Standard hatten die Leute in UK einfach einen ganz anderen Start. Und da sehe ich die deutsche Situation leider ein bisschen anders. Da hätte man sagen können, ja, wir hatten ja FinTS. Mhm. Das war doch schon super. Aber FinTS hat sich dann halt nicht weiterentwickelt, ne? Und das war halt nicht gemeinschaftlich. Und deswegen, Infrastruktur zu bauen, ist halt blöd, wenn du halt 3000 Banken hast in einem Markt. Und deswegen haben sich auch viele der internationalen Player, die dann auch sehr viel Geld eingesammelt haben, in Deutschland wirklich die Zähne ausgebissen. Wenn du dir das anguckst, mit großen Ankündigungen in den Markt zu kommen, ob es Yapili, TrueLayer, die ich alle sehr schätze, insbesondere Yapili, die auch jetzt eine neue strategische Ausrichtung gesucht haben, wer auch immer es ist nach Deutschland gekommen, wie alle immer aus dem Ausland. Das ist jetzt auch nicht neu. Ich bin 26 Jahre im internationalen Business unterwegs. Alle wollen nach Deutschland, weil wir 80 Millionen Konsumenten haben. Die einzigen, die es wirklich geschafft haben, sind PayPal in unserer Fintech-Welt. Und PayPal, Deutschland ist, für PayPal ist Deutschland der profitabelste Markt, größer als die USA in der Profitabilität. Aber das sind die einzigen, ne? Und in unserem Umfeld hat das eigentlich keiner geschafft. Und viele haben sich auch, wenn du dir anguckst, die Mitarbeiteranzahl und so weiter von diesen ausländischen Unternehmen ist einfach wieder deutlich geschrumpft. Oder sie haben sich in die Infrastruktur zurückgezogen etc. Das heißt, der deutsche Markt mit unserem Bankensystem, mit unserer Infrastruktur, aber auch mit den Geschäftsbeziehungen und dem Regulator ist einfach für viele schwierig. Und deswegen finde ich, dürfen wir in einem Umfeld und auch als Unternehmen, dass ja immer noch weiterhin mit den ganzen großen deutschen Banken über die verschiedenen IT-Dienstleister und so weiter zusammenarbeitet und das erfolgreich tut und die Konnektivität und Datenqualität in diesem Markt einfach abliefern kann. Darauf dürfen wir ganz schön stolz sein.
Verstehe ich und glaube, kann man auch größtenteils nachvollziehen, dass es für ausländische Anbieter ist, sehr schwer nach Deutschland zu kommen. Aber glaubst du nicht, und ich jetzt spiele speziell auf gewisse Bekanntmachung in den letzten Monaten an. Ich habe zum Beispiel gesehen, TrueLayer hat eine Partnerschaft mit Stripe jetzt live gegangen im Sommer. Jetzt gerade vor wenigen Tagen hat Yapili eine Partnerschaft mit Alipay bekannt gegeben. Ich verstehe oder kann nachvollziehen, dass es für die Firma vielleicht schwer ist, nach Deutschland zu kommen. Aber wie sieht es für einen deutschen Anbieter aus, der international im Wettbewerb mit internationalen Playern außerhalb von Deutschland steht? Weil im Zweifel vielleicht solche großen Namen wie Stripe und Alipay vielleicht dann doch eher den britischen Partner oder zumindest einen Partner von gewisser Größe, vielleicht auch Tink aus Schweden, bevorzugen würde, als vielleicht einen Partner, der vielleicht irgendwie auch nur in Deutschland und Spanien Marktführer ist.
Das ist eine super Frage, Lars. Vielen Dank dafür. Mit der haben wir uns natürlich auch total beschäftigt. Und genau solche Partnerschaften können wir nicht bedienen. Mhm. Und damit, das haben wir auch ganz bewusst gewählt. Diese Partnerschaften und diese internationalen Partner ziehen sich ganz bewusst auf die PSD2-Schnittstellen zurück. Mhm. Und sagen, okay, wir nehmen halt diese Konnektivität und wir tun damit, was wir tun können. Und damit haben wir internationale oder globale Konnektivität. Und das geht auch in Richtung kleiner Cosmo und so weiter. Und da machen die einen super Job. Da gibt es noch ein paar andere kleinere Anbieter, die gerade auch in Skandinavien und Osteuropa sehr, sehr stark sind und die wirklich eine Geschwindigkeit der Anbindung von PSD2-Schnittstellen an den Tag legen, die ich bewundernswert finde und von der wir auch noch viel lernen können. Nichtsdestotrotz fehlt dann diesen Daten, und wir hören das sehr, sehr viel von bestimmten Kunden, die Tiefe, die Breite und auch die Verlässlichkeit. Das heißt, solange die gesamte Datenlandschaft auf API-Basis nicht gut genug ist, um wirklich die Use Cases so abbilden zu können, die wir brauchen, und die Qualität der Daten zu liefern und auch die Kundenbasis abbilden zu können, wird es schwierig sein. Damit kannst du dann, und da wollen wir auch gar nicht, wir wollen mit, diese Deals sind toll und die sind sensationalistisch und die sind super. Aber ich habe sehr enge Unterhaltung, insbesondere auch mit Yapili, die ja auch immer mehr in diesen Markt gehen, die sagen, hey, wir geben euch die Konnektivität und ihr macht das dann global mit uns. Mhm. Das ist aber ein anderes Play. Wir haben über Daten-Use Cases gesprochen. Und wenn du dir dann anguckst, was du für Daten brauchst und was du für Datenqualität brauchst in einem Markt wie Deutschland oder wie Spanien oder wie auch immer, dann kann ich dir sagen, dass du mit PSD2 nicht sehr weit kommst. Mhm. Und wir besetzen eben dann eher eine Nischenposition im Moment, ganz bewusst. Ob sich das irgendwann ändert, weiß ich noch nicht. Aber wir arbeiten halt wirklich jeden Tag mit unseren Kunden eng zusammen und die geben uns sehr, sehr klares Feedback. Dieser Kunde kann das nicht tun, weil und sieht nicht sein Konto, das Depot bei der Bank. Das ist halt sehr echt und sehr reell. Und ich glaube, das kannst du auf so einer globalen Basis dann nicht mehr bedienen. Das braucht es aber letztendlich, um das Endkundenvertrauen in diese Use Cases zu stärken und auch zu sagen, ja, davon habe ich was. Ne? Okay. Also deswegen glaube ich, dass es für beide, und deswegen sage ich, wir sind eigentlich eine Community. Und das erlebe ich international zum Glück sehr viel mehr als in Deutschland, wenn ich mich mit Kollegen und Kolleginnen unterhalte, dass wir uns halt gegenseitig in unseren Stärken stärken müssen. Und ich glaube, es gibt für eben beide dieser Player, und da muss man auch realistisch sein, ich führe ein Unternehmen, das heißt, ich bin verantwortlich für Gehälter und so weiter. Und da muss jeder das Geschäftsmodell finden, was zu seiner Größe und auch zu den Möglichkeiten passt.
Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache und ein Reminder für die Bewerbungsphase der Finance Forward Masterclasses. Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg zum dritten Mal die Finance Forward Konferenz statt. Neben vier Programmen auf den Bühnen bekommt ihr außerdem an beiden Konferenztagen auch die Möglichkeit, an einer der Finance Forward Masterclasses teilzunehmen. Für einen der Plätze müsst ihr euch aber jetzt bewerben. Schaut dafür am besten so schnell wie möglich auf financefwd.com/masterclasses vorbei und bewerbt euch mit eurem Konferenzticket. Hier ein kleiner Auszug. Bei Adyen bekommt ihr 90 Minuten Deep Dive zum Thema Payment und wie Get Your Guide und Blue Tomato mit nahtlosem Zahlungsverkehr revolutionieren. Mastercard spricht über das wichtige Thema Gender Tech Gap und Felix 1 über Fallstricke in internationalem Onlinehandel.
Werbung Ende.
Okay, also so wie du es beschrieben hast, und ich verstehe es, gerade auch zu Beginn im Podcast zu beschrieben hast, wie du Quist positionieren möchtest oder wie ihr euch positioniert, basierend auf Use Cases. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit immer so ein bisschen diese Enhanced Data von gesprochen, also nicht immer nur Rohdaten, sondern wirkliche Actionable Insights. Sorry für die ganzen Buzzwords und Anglizismen. Ja. Aber es viel eher in die Richtung geht. Und aufgrund dieser strategischen Fokus von euch, Partnerschaften mit großen Firmen, Stripe war ja so oder so ein Payment-Use-Case, wo du im Zweifel gesagt hast, dass es für euch kein Fokus ist, auch bei Alipay und bei anderen, ist das aufgrund eurer strategischen Ausrichtung gar nicht so der Fokus und gar nicht so gewollt, mit diesen Firmen zusammenzuarbeiten?
Das würde ich so nicht sagen. Aber wir arbeiten halt mit großen Unternehmen zusammen, die ihre Schwerpunkte in unseren Kernmärkten haben. Mhm. Und da werden wir auch noch mehr von uns im nächsten Jahr hören. Das ist in der Tat nicht der Fall, aber wir gehen halt in Lösungen, wo die Datenqualität halt ein entscheidender Faktor ist. Und da orientieren wir uns auch an der Internationalisierung. Natürlich, das ist dann der Charme, ein nicht so riesiges Unternehmen zu führen. Unter anderem auch daran, was uns der Markt sagt. Und wenn der Markt uns sagt, wir haben noch Wachstumspotenzial da, wo wir sind, hey, ist doch super. Und zwar signifikantes. Und dann gehen wir aber auch in eine sehr strategische Entwicklung mit großen Kunden, auch Banken, Das, was wahnsinnig spannend sind, ist es dann auch internationaler. Aber da gehen wir dann wahrscheinlich eher auf die Stärkung unserer Daten, Capabilities, die mit der Konnektivität jetzt nicht so viel zu tun haben, wo das dann die Kategorisierung ist, die du auf den Markt anpassen musst, möglicherweise, aber eben nicht die Konnektivität, und das ist ja der Kostentreiber.
Mhm. Okay.
Ja, also das kannst du dann ja auch selektiv auf Produktebene deutlich modularer angehen. Ja, also wenn du ein Datenunternehmen expandieren möchtest, brauchst du nicht zwingend deine eigene Konnektivität, sondern kannst die deines Kunden integrieren. Da gibt es ja ganz andere Spielweisen.
Spannend. Genau, jetzt möchte ich ein bisschen weg vom internationalen Wettbewerb. Du hast die Situation in Deutschland auch schon ein bisschen angesprochen und hast ja schon ein bisschen beschrieben, wie ihr euch irgendwie positionieren wollt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen genauer zu sagen, wie du die Rolle von Quist im deutschen Wettbewerb mit den bekannten Namen wie Tink, die ja Fintech Systems übernommen haben, und auch FinAPI siehst.
Sehr gerne. Ich freue mich über den weiteren Erfolg von unseren Kollegen bei FinAPI oder FinAPI. Ich glaube, es braucht die unabhängigen Player am Markt weiterhin. Insofern sehe ich das, wie gesagt, ne, ich möchte gerne weg von diesem Konkurrenzbegriff sozusagen. Mhm. Natürlich stolpern wir immer übereinander im Markt, auch in sehr aktuellen, größeren Verhandlungsprozessen. Und das, was für mich wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir nicht in einer Preisschlacht ändern, die von den internationalen Playern, insbesondere von Tink, durchaus gefördert wird, sondern dass wir über Leistung und Qualität gehen. Und das ist das, was ich mir, glaube ich, am meisten wünsche. Ansonsten ergeben sich durch die Ausrichtung der ganzen internationalen Player durchaus Kollaborationspotenziale im Markt, ob das im Payment ist oder ob das in der Infrastruktur ist. Ich glaube, dass es Raum für viele Player gibt und auch weiterhin geben wird, insbesondere in der Richtung, in die sich die Regulatorik entwickelt. Wir sind am Anfang einer zweiten Welle des Wachstums in unserem Markt. Und es ist hier bei den Umsätzen, die wir alle heute realisieren, die ja durchaus respektabel sind, das vergisst man vielleicht auch immer wieder, immer noch Raum für uns alle. Und ich glaube, vielleicht muss ich einfach mal irgendwie zu einem Stammtisch einladen oder so. Ich weiß es nicht. Ich hatte meinen Kopf viel zu voll in den letzten Monaten. Aber ich glaube, vielleicht muss ich auch die dann sein, die diese Zusammenarbeit auch fördert. Weil dieser Markt ist schwierig. Und aber auf der anderen Seite bietet er wahnsinnig viel Potenzial. Und deswegen glaube ich, dass wir mal aufhören müssen, diesen deutschen Konkurrenz- und diesen Neidbegriff immer so zu fördern, sondern dass wir einfach sagen, was ist denn unser gemeinsames Ziel und wer kann denn was besonders gut? Und natürlich trifft man sich dann immer mal wieder. Und der eine, mal verliert man, mal gewinnt man. Ich sehe das total sportlich. Aber ich glaube, es gibt Raum für uns alle. Und solange wir gute Qualität liefern und das Vertrauen in den Umgang mit Daten, in den sensiblen Umgang mit Daten, und das ist unser Geschäft, wir gehen mit den wichtigsten Daten von Menschen um. Und wenn das weiterhin unser gemeinsamer Qualitätsbegriff ist, dann, glaube ich, sind wir safe, und dann können wir gemeinsam auch unterschiedliche Nischen bedienen, und wir können auch Kunden helfen, das Verständnis im Markt für das Potenzial von Open Data und Open Banking einfach noch viel, viel mehr fördern. Und davon braucht es ja einige von uns.
Spannend. Vielleicht war das also gerade so ein kleiner Aufruf von dir in den Markt.
Ja, ich habe da keine Lust mehr auf diese Konkurrenznummer.
Verstehe. Letzte Frage, Nicola. Du hast schon in den verschiedensten Antworten von deinen letzten Positionen gesprochen. Wir hatten über deine Rolle bei OptiPay gesprochen. Davor warst du bei PayPal. Es klingt jetzt nicht so danach, als ob du jetzt gerade schon drüber nachdenkst, was nach Quist kommt. Aber wenn du dir vorstellen könntest, was würde dich jetzt reizen als Rolle? Was würdest du gerne nochmal angehen?
Ich denke in der Tat überhaupt nicht darüber nach, was nach Quist kommen könnte. Allerdings ist wirklich das Thema, ich ertappe mich immer mehr dabei, dass es mir immer mehr Spaß macht, mit Politik und Regulatorik zu sprechen, weil ich wirklich daran glaube, dass wir mehr im positiven Fall, in diesem Fall Influencer sein müssen. Ne? Also nicht Instagram oder so, sondern dass wir wirklich aus der Praxissicht sehr viel mehr beeinflussen müssen. Und das ist, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, wo ich noch ein bisschen mehr Kraft investieren möchte und Energie investieren möchte, ist, dass ich die Beziehungen zu den Regulatoren in der EU und aber auch zur Politik, die in diesem Fall aktiv sind. Und ich hatte die Gelegenheit, da ganz tolle Menschen kennenlernen zu dürfen, die auch an Rechtsprechung schreiben. in Deutschland das schon auch seit vielen Jahren tun, dann wäre das wahrscheinlich ein Feld, von dem ich nie gedacht hätte, dass mich das mal interessiert. Aber in der Tat ist das, glaube ich, was, wo ich mich gerne weiter in unserem Open Banking Umfeld investieren möchte. Und dann habe ich mir sehr klar für mich persönlich auf die Agenda geschrieben, 2 Angel Investments im nächsten Jahr im Bereich Female Health zu machen und da vielleicht auch eine weitere Board-Position anzunehmen. Aber das ist eher der persönliche Teil, der mich interessiert.
Okay, spannend. Dann vielleicht auf den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen interessant, wofür sie dich kontaktieren können. Vielen Dank, Nicola. Super, super interessant, die Einblicke, die du geteilt hast mit uns, was wir gelernt haben über Quist, wo ihr herkommt, wo ihr gerade steht und wo es dann zukünftig hingehen soll. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir werden euch irgendwie sehr, sehr genau weiterverfolgen und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Lars. Es ist eine Freude, mit einem so kompetenten Gesprächspartner zu sprechen.
Dankeschön.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.